Na? Ja, ich war nicht, ich hab auch keinen. Ich war da nicht. Gott, falls wir jetzt hier für kleine Irritationen gesorgt haben, ich habe für große Irritationen bei Micky gesorgt. Für
große Erektionen sorgst du, Mike.
weil ich keinen Kaffee besorgt habe. Ich war aber auch nicht in deinem Lieblingscafé.
Ist es vielleicht immer möglich, mal eine Tasse Kaffee zu bekommen? Seit 30 Jahren mache ich diesen Podcast und wenn ich mal einmal eine Tasse Kaffee haben möchte, da ist aber...
Naja.
Ja. Gut. Das fängt ja heiter an.
Ich habe ja eh keine Lust mehr.
Wenn ihr da draußen wüsstet, was in unserer WhatsApp-Gruppe, im Redaktionschat schon für einen Hass gestreut wurde.
Aber jetzt nicht wie im FC Bayern Jugendkoordinationschat. Also es war jetzt nicht mit irgendwelchen verfassungsfeindlichen, sondern es war wirklich einfach nur Hass aufeinander. Der gute alte Hass aufeinander.
Wir haben euch was mitgebracht.
Hass, Hass, Hass.
Ja, aber auch zu Recht, weil man dieser... Ja. Weil man dieser Chatgruppe entnehmen kann.
Ja. Wer sich für Fußball interessiert und wer nicht.
Das sind die Schlüsse, die ich daraus gezogen habe. Dass richtig. Mike komplett besoffen und starstruck seinen Samstag in Rostock verbracht hat.
Was war denn da?
Also wenn ich seinem Instagram richtig gefolgt bin, wenn ich da alles richtig gemacht habe, dann war Mike Nöcker im Ostseestadion.
Wie hat er gesagt, er sei auf einer Moselrundfahrt.
Pauli gegen Hansa geschaut. Schwein. Und hat dann auch noch Materia getroffen.
Oh.
Und jetzt sind wir ihm natürlich nicht mehr gut genug.
Ja, so ist das. Daraufhin hat Materia nach Scheiß Wessis und Scheiß Ossis dann direkt noch einen neuen Song Scheiß Ostwestfalis aufgenommen. Der Song war allerdings in Ermangelung irgendwelcher Eindrücke der Region nach bereits 23 Sekunden vorbei, muss man sagen. Ist also eher so ein Shorttrack.
Aber Mike, kann man annehmen, dass du in dieser Verfassung, nach dieser Niederlage in Rostock, aber auch sonst, nichts mitbekommen hast vom sonstigen Samstag?
In fast nichts. Vieles. Ich habe einiges mitbekommen, aber wie ich dann heute feststellte, die entscheidenden Dinge nicht.
Ja, merk schon.
Ja.
So, ein bisschen spoilern jetzt. Nicht sofort irgendwie gleich erzählen.
Ja, aber ich wollte sagen, das ist der Mike im Ostseestadion, das ist der Guy Ritchie-Film, der nie gedreht wurde. Rostock and Two Smoking Barrels.
Mike, dann bekommst du ja heute mit einer genialen Mickey Beisenherz-Parodie, wenn du hier gänzlich unvorbereitet und ahnungslos hier auftauchst. Ist ja Wahnsinn. Ehrlich.
Man kann ja froh sein,
dass ich wenigstens Fußball geguckt habe.
Man muss nur aufpassen, dass es dann nicht so läuft wie mit Keimund im Doppelpass und dass sich dann die Parodien gegen einen wenden, ne, Micky?
Das ist ja wirklich der Gipfel, oder? Also das ist wirklich, jetzt hat die Parodie zurückgeschlagen, sitzt da plötzlich ziemlich genau mit demselben Körpergewicht wie ich mittlerweile, mit Rollkragenpullover und ich denke, die Kreatur wendet sich gegen mich, oh nein, ich habe ein Monster gezüchtet, es lebt.
Ja. Ich habe bevor wir dann die ganz große Kurve machen, ja, ich habe ihn ja gesehen, wie er da stand, neben Maurizio Gaudino.
Ja.
Was war ja schon einfach großartig, sie sind wahrscheinlich im Ferrari gekommen.
Ja, natürlich.
Und
du weißt, wo du kannst nicht verzeihen.
Mit dieser Brille, also Rainer Keim mit dieser Brille. Und ich dachte zuerst, ist es Mobi? Und es ist natürlich Mobi, aber Mobi dünn.
Ja, ja, für Twitter-User würde man auch sagen, Keim sieht mittlerweile aus wie so ein Enteignungs-Twitter-Aktivist. So, also das ist schon spannender. Übrigens, wenn man Kalmund, also das Problem ist ja bei Rainer Kalmund, er ist ja nun so schlank geworden, dass er die Scheiße, ja, an der neuen deutschen Achtsamkeit und Sprachsensibilität ist ja, dass der klassische Dickenwitz, die Dickenparodie aus dem bundesdeutschen Humorraum verschwunden ist. Der letzte, über den man es noch machen durfte, war Rainer Kalmund, weil der halt einfach lustvoll fett war. So, der hat auch nie zu erkennen gegeben, dass er sich dafür schämt, sondern es war immer klar, Kalmund ist fett, der frisst gerne, das findet er gut. Dann dürfen wir uns also drüber lustig machen. Jetzt, da Rainer Kalmund so erschlankt ist, ist die Dickenparodie weg. Das ist selbst bei 7 Tage 7 Köpfe geht das nicht mehr. So. Und aber wenn man die Kalmund-Parodie noch irgendwie benutzen will, dann muss man diese Transformation vom fetten, also ich habe mir ein Börchen gemacht, irgendwas kleines, wenn die Fischstäbchen-Pizza da ist, dann kann ich mir doch auch mal schön, was weiß ich, so schön Blaufall mit 5-fach Käse verpacken. So, und wenn du das aber versuchst, nochmal zu transformieren, dann noch was draus zu machen, dann musst du die Körper, die Body-Transformation von Kalmund muss direkt übergehen in eine neue Figur. So, dann ist er dann. Und dann, also, ich nehme Essenza Sale, nicht vergessen, bitte, die Essenza Sale, ganz wichtig. Da ist ja im Grunde genommen ist ja Karl Lauterbach geworden. Das ist, also wenn man das noch benutzen will, dann ist aus Kalmund, den muss man verschlanken, dann macht man Karl Lauterbach. Sag mal, wollten wir nicht eigentlich mal über Fußball sprechen?
Oder vielleicht auch mal starten, und zwar hiermit.
Fußball WML. Werbung mit Lachers.
Natürlich, und das ist natürlich ein Werbepartner, der ist wie gemacht für mich, und ich bin gerade die Schautreppe runtergegangen in meinem doppelreigen Sakko, hellblau, er kennt mich, dazu dieser ganz leichte, dieser leicht gelbe Eierschalen fast schon, Rollkragenpullover, mit dem ich die Showtreppe runtergetänzelt bin, wie der junge Peter Frankenfeld. Und dieses Outfit, das habe ich mir, das haben aufmerksame Hörer und Hörerinnen natürlich gleich rausgehört, das habe ich mir natürlich bei Ansonst geholt. Ist aber völlig klar.
Wenn du schon die Showtreppe runterkommst, kannst du doch auch in deinem wirklich feinsten Outfit, den du von Ansonst hier dir hast zulegen lassen.
Ja, ist richtig. Zu- und rauslegen,
Kannst du vielleicht Luisa und Jana auch so in so einem Show-Ding danken, weil sie sind diejenigen gewesen, die nämlich den Jingle für Schienale heute eingeliefert haben.
Luisa und Jana, ne?
Ja.
Meine liebe Luisa, meine liebe Jana, ich freue mich ganz besonders, dass Sie hier heute bei uns im MML-Fernsehgarten uns einen so schönen Jingle produziert habt. Und auf dem Traumschiff der guten Laune, da seid ihr immer beim Captain's Dinner links und rechts neben dem Capitano dürft ihr sitzen. Ich danke euch von ganzem Herzen.
Sehr gut, sehr gut. Hier ist nämlich...
Luisa und Jana, das sind doch diese beiden Zwillinge, diese TikTok-Zwillinge, die neben Schöneberger gesessen haben bei Verstehen Sie Spaß?
So ist es.
5 Stunden lang.
Fast. Ja. Ansonst auf jeden Fall, unser heutiger Partner. Erstmal muss man sagen, welcome back, Ansonst. Ja. Wir haben euch vermisst. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder da seid.
Ja, angekrochen kommt.
So. Und da ja Frühling und Sommer vor der Tür steht, gibt es da natürlich diverse Outfits in einer breiten Markenauswahl. Und alles das, ihr kennt das ja aus dem letzten Jahr.
Also
auch
diverse Outfits bedeutet, es gibt ein weißes Sakko, es gibt auch zum Beispiel einen gelben Pullover, aber auch eine braune Hose. Das
und
ist das.
Es gibt vor allen Dingen stilvolle Trends für jeden Styling-Typ, von klassisch über exklusiv bis extravagant.
Ja.
Herrenmode vom Feinsten unter ansonst.de. Und da gibt es natürlich, da ist er auch, welcome back, unser Lieblings-Gutscheincode.
Endlich. 15 MML!
Wie gesagt, wir warten immer noch auf das Video, wo ihr euch filmt und in einer Ansonst-Filiale geht und 15 MML ruft.
Genau, genau.
Es gab eins.
Es gab eins?
Ja. Es gab mal eins, ja. Ah. Aber er hat es nicht richtig durchgezogen. Er ist so 2 Schritte rein, dann wurde es ihm beim 2.5. Schritt schon unangenehm und dann ging er wieder raus, während er rief. Also es war nicht so mit der Inbrunst, die ich mir vorgestellt
habe. Es geht mir so, wenn ich irgendwo bin und BVB rufen will. Da fühle ich mich teilweise auch.
Also der Gutscheincode gilt natürlich nur im Online-Shop, auch das sei zu erwähnen. Aber nichtsdestotrotz, 15 MML ist er, wenn ihr fein angezogen und gekleidet sein wollt, dann geht auf ansonst.de.
Fußball WML. Werbung mit Lachers.
So, Luisa und
das
Jana.
Das waren sie wirklich ganz großartig.
Sensation. Und ich glaube, wir haben sie auch, also Lachers waren auch dabei, glaube ich, ne?
Ja, absolut. Ja, war wieder mal, auch das war wieder nicht ganz im Sinne der Landesmedienanstalt, das muss man sagen. Auch das war wieder eine unangenehme Verquickung von Werbung und redaktionellem Inhalt. Wobei man fairerweise sagen muss, redaktioneller Inhalt als solcher ist bei uns ja gar nicht zu erkennen. Deswegen ist man uns bei der Landesmedienanstalt auch noch nicht so richtig auf die Fährte gekommen.
Weil man gar nicht weiß, wo fängt.
Ja, weil man nicht weiß, was ist das? Ist das jetzt? Dann siehst du richtig, wie Heinz und Ingo da sitzen von der Landesmedienanstalt, gucken sich so fragend an und sagen, sag mal, Ingo, was ist das? War das jetzt redaktioneller Inhalt? Das hat ja mit Fußball nichts zu tun. Doch, das ist wohl redaktioneller Inhalt. Ja, aber das kann doch nicht wirklich ernsthaft sagen. Ja, dann hören wir nächste Woche wieder rein.
Du meinst wirklich, die heißen Heinz und Ingo.
Das ist verständlich.
Schöne Grüße auf jeden Fall. Wir hoffen, wir haben auf jeden Fall die Werbung jetzt sehr deutlich zumindest abtrennen
Das
können,
kann man
oder?
Wirklich ja, sagen.
Das haben wir wirklich
kann man wirklich sagen.
So, und dann fehlt ja nur noch eins, nämlich, dass wir jetzt endlich mal anfangen, über Fußball zu reden.
Richtig.
Musik bitte.
Wirklich immer schlimmer.
Sehr Gott, sehr Gott. Ach Mann. Ja. Bitte begrüßen Sie Micky Weisenherz.
Ja, gut. Outfit-technisch geile ich noch so ein bisschen nach. Die Werbung für Ansonsten endet, ich sehe immer noch geil aus.
Wunderschön. Ja. Wunderschön.
Was den einen die Thai-Oase ist, den anderen das Ostseestadion. Hier ist Mike Nöcker.
The Coach.
Der was?
The Coach Bob Dylan.
Ich?
Mike Nöcker.
Ich wollte.
Aber ey, lass doch gleich mal.
Nee, lass doch erstmal Mike dich vorstellen, ey.
Ach, komm,
bevor
ey.
Er wieder rein.
Nee, er will nicht, dass ich den Gag mir klaue.
Nee, weil er klaut mir nämlich meinen Gag gleich. Er hat sich mein Ach Gag so. Aufgeschrieben, ja. weil er die Figur, mit der ich den Gag machen wollte, nicht mal kannte.
So, aus und Asterix dann hat er sich und das Obelix bestimmt. Nämlich.
Ich möchte aber trotzdem, dass Mike das präsentiert.
Ja, begrüßen Sie bitte. Tullius Destructivus. Hier ist Lukas Vogelsang.
Ich habe nämlich, das müssen die Hörer, wissen die Hörer ja nicht, müssen sie aber verstehen. Ich habe den Gruppenchat verfolgt und du schriebst ja, Micky, um, weiß ich nicht, 9 Uhr, Mike, bring mir doch auch noch einen Kaffee mit.
Ist richtig.
So. Und dann fragte ich Mike, als er ins On kam, hast du einen Kaffee für Micky? Und du warst ja noch nicht da. Und dann sagte Mike, nein. Und dann habe ich natürlich sofort in die Gruppe geschrieben, Mike hat keinen Kaffee für dich. Weil ich bin nicht der Tullius Destructivus von Fußball MML.
Ah.
Ihr schaut Eintracht, ich sehe Zwietracht.
Ja, so.
Ist
das.
So. Das ist mein Motto.
So läuft das.
Ja, so, nee, ist so das läuft so. Das.
Ja. Aber weil du ihn schon wieder hast anklingen lassen, Martin Semmelrogge.
Ja. Ja, was
weil dieser Podcast
wie ging das eigentlich
ja auch
aus?
Wirklich, es ist ja serielles Erzählen im besten Sinne. Du hast, als ich auf Mallorca war, den Gag gemacht, dass der mir auf dem Balkon meine Tischdecke geklaut hat.
Ja.
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 So. Ist richtig. Hat der daraus das WM-Maskottchen gemacht?
Das WM-Maskottchen, das habe ich ja das Foto, habe ich auch gesehen, hab gesagt, das ist das Letzte, was du siehst, bevor die Schergen mit der Knochensäge anrücken.
Aber das ist eine schöne Vorstellung, dass Martin Semmelrogge das WM-Maskottchen gemacht hat und zwar aus der geklauten Tischdecke von Lukas Vogelsang.
Hey Leute, ich
was
bin,
soll das denn sonst
ja,
sein?
Ja, also, hey Leute, ich bin Peitschi, das WM-Maskottchen.
Wir saßen oben im KDW, als die wie sagt man, Push-Nachricht kam und dann guckte ich mir dieses Ding an und meine Freundin sagte geistesgegenwärtig, wer ist das denn, Patriarchi?
Sehr gut, ja. Ne, vor allen Dingen, geil an dem WM-Maskottchen ist, dann hat er noch nicht mal Füße.
Naja, hat man ja, da ja auch
aber
dann
aber das, da, weil sie aus Goleo gelernt haben, sonst hätten sie mir auch noch eine Hose anziehen.
Also richtig, das ist jetzt, also genau, ist jetzt eigentlich im Grunde genommen, der hat also quasi aus der Hose von Goleo wurde das der Lotzen von Peitschi geschneidert, aber das WM-Maskottchen hat gar keine Füße. Das ist aber auch nicht so wichtig, weil das in dieser Region eigentlich auch nie wirklich vonnöten war. So, möglicherweise hat er sich aber auch regimekritisch geäußert und hatte vorher Füße. Und die sind aber jetzt halt weg, weil sie gesagt haben, das lässt du in Zukunft mal schön sein. Der Emil hört sowas nicht gern. Das merkst du dir jetzt mal, wenn du demnächst auf deinem Rollbrett auf Händen dich durch die Gegend bewegst.
Wie hattest du
es
noch?
Aber Spekulation, das sage ich ganz eindeutig.
Ja, und da müssen wir auch, ja, auf jeden Fall. Wie hast du es nochmal genannt, Lukas? Oligarch?
Na, genau, es ist der, also Patriarchi hat meine Freundin gesagt, dann Oligarch und natürlich Hashtag ab jetzt Olympia.
Olympia ist auch schön, ja.
Olympia, aber es ist ja natürlich, also mittlerweile ist ja durch Twitter und so ist ja jeder Stand-Up-Comedian.
Das ist leider wahr.
Also der Joke, ist das eine der Seelen oder ist das ein Geist der gestorbenen Arbeiter, kam ja natürlich sofort, aber ist ja auch handwerklich sehr gut und stimmt ja auch. Ja. Wie kann man denn bitte auf die Idee kommen, das als Maskottchen zu machen?
Also, ja, das ist, glaube ich, im Zusammenhang mit der WM das geringste Problem.
Würde ich aber auch sagen. Kommen.
Nein, aber ja.
Ich finde es ganz süß.
Naja, aber du brauchst doch irgendwas, was die Region repräsentiert, was sonst einen gehängten Homosexuellen als Maskottchen nehmen. Ist ja auch irgendwie dann, also auch in der auch schwer. Nimmt
sehr
man ja
schwer.
Auch zum Kuscheln, also wenn man da dann so Puppen draus macht. Aber stimmt das schon?
Aber ein Kamel mit zwei Bällen statt Höckern oder sowas, verstehst du? Aber da wären die, also. Ey, da hätten sie ja auch wieder gestanden und hätten gesagt, was ist das denn?
Ja, das stimmt. Das ist auch nicht so schlecht. Das stimmt. Wobei, ich hatte ja so eine Actionfigur von dem WM-Maskottchen schon.
Nils
Anfang.
Babbel, vielen Dank.
Nils Babbel, Stelle. Vielen Dank für den Kaffee. Ja, ist da jetzt keine Milch drin oder was?
Ich glaube, ich schaffe auch.
Oh. Wir haben übrigens, muss man ganz kurz sagen, 17 Sekunden lang sind wir jetzt, du musst noch 2 Sekunden hier drin bleiben, sind wir versehentlich zu viert gewesen hier im Podcast, ne?
Ja, ist richtig. Aber, ja. So. Stimmt, ja.
Vielen Dank, Nils.
Danke, Nils. Vielen Dank, Nils. Nils Babbel, meine Damen und Herren. Ich hatte ja 1982 schon das WM-Maskottchen als Actionfigur und zwar als Extra-Gimmick vom Playmobil-Gespensterschloss. Da hatte ich das auch. Das konnte im Dunkeln leuchten.
Das wollte ich sagen, das konnte doch im Dunkeln leuchten. Ja, sicher. Und hatte ja aber auch passenderweise so eine Fußkette.
Ja, stimmt. Das hat ja sogar die Rasselkette mit Kugel dran.
Genau.
Ja.
Oder ist es Huibu?
Ja, letzten Endes ist es vielleicht auch Huibu, ne? Mhm. Ja.
Aber das, dann ist das Motto von diesem Maskottchen zu dieser WM ist dann ja wirklich keine Pässe, keine Beine, Peitschi.
Ja, eben, so. Genau. Keine aber Pässe, keine doch, Beine, ich flank dir eine. Euer Peitschi.
Ich schaute mir das an, das Bild,
ja.
Und schaute direkt auf den Kalender.
Mhm.
Und dachte dann, eigentlich kann das nur ein April-Scherz sein.
Mhm.
Von Anonymous oder so.
Ja.
Also, dass man sagt, okay, das wurde gehackt und das ist jetzt der große, weltumspannende, globale April-Scherz, dieses Maskottchen.
Ja.
Dann habe ich mich aber an Infantino, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, erinnert, wie er den Saal zum Kochen gebracht hat.
Ja, da jetzt, müssen wir noch drüber reden.
Jetzt brüllen alle Katar, Katar und jetzt brüllen alle FIFA, FIFA. Und dann habe ich die Bilder gesehen und dann habe ich gedacht, nee, das kann kein April-Scherz sein, weil die FIFA ist für Scherze ja gar nicht zu haben. Also man kann viele auf ihre Kosten machen.
Fußball ist
selber
nicht lustig.
Keine zweite oder ironische Ebene. Das heißt, genau. Es würde niemals einen April-Scherz geben. Merke dir, wenn im Zusammenhang mit FIFA und Katar etwas nach einem April-Scherz aussieht, ist es 100% ernst gemeint.
Ja, das ist leider absolut richtig. Ja, Gianni Infantino, wie er davor die Massen tritt, oder das ist ja wie so ein Hörsaal fast, und dann sagt, jetzt mal alle Katar, Katar, und dann klatschen so ein bisschen, sagt Katar, und jetzt alle FIFA, so wie irgendwie, ich weiß gar nicht, so wie DJ Pitbull, der aber so.
Dr. Motte,
ja, aber wegen der Glatze, also wie DJ Pitbull, der aber irgendwie auftritt vor, sagen wir mal, der grünen Jugend. So, und also zündet alles nicht so richtig.
Ja, Paul Kaltbrenner.
Die Performance erinnerte mich so ein bisschen an die dunkleren Jahre der SPD. Also es war irgendwo zwischen Martin Schulz, jetzt ruft mal alle Martin, und Hubertus Heil, der damals auch vor der Fraktion stand und sagte, so, jetzt animiert durch Obama, jetzt mal ihr alle, yes we can, machte niemand
mit. Ja, es war so ein bisschen Paul Kalkbrenner in Berlin Calling, nachdem er die falsche Pille erwischt hat. Das ist es ja auch. Aber
ja. Es ist aber auf jeden Fall. Darf ich eine Frage stellen?
Bitte.
Ja. Was ist denn so schlimm an diesem Maskottchen?
Totenstille, weil keiner das erklären kann. Nein, naja, an dem Maskottchen ist erstmal grundsätzlich ja überhaupt nichts schlimm. Da ist nochmal ja die Kultur der Region repräsentiert, in der dieses Turnier ja höchstwahrscheinlich stattfinden wird. Von daher ist es erstmal okay. Es hat natürlich null Fußballbezug, weil nochmal das Maskottchen hat noch nicht mal Füße. So, das wäre ja schon schön gewesen. Ich meine, wir haben schon viele schreckliche Maskottchen erlebt. Das letzte Mal, dass es in Anführungsstrichen Aufregung gab, das war bei der EM, weil das Maskottchen war halt so ein Dude, so ein Typ, der natürlich nichts Integratives und Diverses hatte. Aber das war jetzt insofern immer noch okay, weil es zumindest Bezug zum Fußball, dieses Maskottchen hat halt einfach keinen Bezug zum Sport.
Aber
ist es dann natürlich auch.
Klar, aber grundsätzlich wäre es wahrscheinlich so gewesen, Katar hätte jedes Maskottchen vorstellen können und es wäre immer ein Riesenschitz gewesen.
Absolut.
Einfach stellvertretend dafür, dass das halt Katar ist.
Genau, man hätte natürlich irgendein Gag wäre einem immer eingefallen dazu. Ja. So, ne? Also egal, keine Ahnung, hier, das Maskottchen hat noch nicht mal einen Helm auf, das kann also prima direkt auf die Stadionbaustelle gehen, all das, also geht immer irgendwas. So, klar, wäre alles drin gewesen, aber man muss es ja, also das ist in diesem Falle schon eine ziemliche Vorlage. Aber klar, du hast natürlich recht, Mike, die ganz große Erregung auslösen sollte dieses Maskottchen jetzt nicht.
Ich finde auch, es gibt viele, viele andere Dinge, also wenn man das vergleicht, Ist es gefühlt so, dass man sich über das Maskottchen in letzter Zeit mehr aufgeregt hat, als über alle anderen Dinge, die dann auch in Katar passiert
sind? Die sind jetzt unsere Freunde.
So.
Nein, ich glaube, dass die Erregung deshalb kommt, weil du natürlich in dem Moment alles mitdenkst. Genau, also, wenn du, nochmal, das ist ja, das Maskottchen ist ja einem Kefir nachempfunden.
Ja.
So heißt diese Kefir. Heute ist es unterstes Niveau, Mike, ja, von Anfang an.
Heute
von
singt Fabian für Sie.
Klos in der Chatgruppe und du forcierst es auch. Wir sind gerade noch sehr, sehr gnädig zu dir, dass wir das noch nicht öffentlich gemacht haben. Ja,
heute singt für Sie das Niveau.
Ja, herrlich. So, also das Kefir ist ja diese Art Kopfbedeckung der Scheichs. So, das heißt, natürlich hat Micky recht, es repräsentiert die Region. Aber es repräsentiert natürlich komplett auch wenn es auch unfreiwillig ist, diese WM, die ja auch in einem Land ohne Fußballgeschichte stattfindet. Deswegen hat der Dick ja auch keine Töppen an. Ja,
so.
Und dann musst du natürlich alles mitdenken. Und wenn du schon 10, 12, 15.000 tote Wander- und Gastarbeiter hast, wieso sieht das Ding dann aus wie ein Geist? Ja, also eine Mischung aus Guleo ohne Hose und Kesper der freundliche Geist mit dann aber noch irgendwie so einer, wie heißen die, achtschwänzigen, zwölfschwänzigen Peitsche da um Kopf. Es ist einfach sehr, sehr unglücklich, weil man natürlich alles mitdenkt. Ohne die Vorgeschichte oder ohne das, was drumherum passiert, ist das Maskottchen auch egal. Aber das Maskottchen wird natürlich zum Politikum, wenn es ganz viel von dem Bockmist, der da vorher passiert und immer noch passieren wird, dann auch noch auf so eine comichafte Art transportiert.
Mhm. Tja.
So, das ist mein Problem.
Berühmte Fallhöhe, da sind wir wieder. Ne?
Genau.
Ich fand aber also es gab so viele Sachen so rund um die Verkündung der WM-Gruppen. Es gab Sachen, die mich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise gerührt haben. Da gab es ja dieses Bild und so kleine Videos von Lothar Matthäus. JJ Okocha war dabei, dann, Tim Cahill war, glaube ich, dabei. Und vor allen Dingen Ali Dai. Das hat mich gefreut. Das hat, und ich habe mich total gefreut, als ich dann bei Instagram gesehen habe, wie viel Liebe Ali Dai entgegenschlug, dass man den mal wieder gesehen hat. Das fand ich irgendwie, das hat mich auf ganz positive Art und Weise berührt, wo ich dachte, ach, wie schön. Das ist dann auch ein bisschen das verbindende Element des Fußballs, dass dann so ganz viel positive Emotion da ist für Leute, die man mal wieder sieht und sagt, ach Mensch, die haben uns so viel Freude gemacht. Das fand ich rundweg gut, dann gibt es natürlich auch ganz viele Sachen, wo ich mich auch wieder amüsiert habe, unter anderem, dass dann Idris Elba bei dieser Veranstaltung aufgetreten ist und dann so diverse Menschen bei Twitter kommentiert haben, merke dir Idris Elba, wer Bond werden will, der tritt nicht bei den Kataris auf, bei der FIFA, wo ich dachte, ach guck mal, jetzt hebt der weiße Mann bei Twitter seinen Daumen oder senkt ihn, ob Idris Elba den Bond geben darf, fand ich auch ein ganz interessantes Verständnis.
Ja.
Aber gut.
Wenn der so weitermacht, dann darf der nicht mal Giovanni Elba spielen. Also so.
Da hat aber einer gesagt, drei Ecken, ein Elba. Das hat mir schon mal gefallen.
Aber,
das ist
aber
der Fußballkontext.
Aber muss man nicht sagen, spielt nicht das emotional genau in das rein? Ich habe am Wochenende ja dein Apokalypse und Filtercafé Wochenendbeilage mit Anzeigler gehört.
Ja.
Und da ging es ja ganz viel um die Romantisierung des Gewesenen.
Ja,
also,
genau.
Dass dir heute, Mike, ich nehme dich mal kurz mit, Micky hat gesagt, ihm ist selbst die 2009er Mannschaft des BVB emotional näher als die heutige.
Mhm.
Obwohl das weder die Meistermannschaft noch irgendwas war. Aber
genau.
Und dann kommen so Namen wie Tinga oder Florian Kringe. So.
Ja.
Jetzt muss man sagen, Florian Kringe ist auch nicht gerade ein Musterbeispiel für jemanden, der mich emotional mitnimmt als Spieler.
Ja.
So, aber es ist halt einfach, dass über die Jahre mit Altersmilde, aber auch mit der Zeit gepaart, die vergangen ist, wird man einfach so, dass man natürlich das Gewesene, das längst Vergangene irgendwann glorifiziert.
Ja.
So, und genau daran appelliert ja dann auch so eine Show, weil du hast Okocha, dann hast du natürlich sofort auch Bilder vor Augen, wo sogar Jörg Dahlmann noch ging. Ja.
Ja.
So. Also das Solo gegen Karlsruhe und Kahn, den Okocha-Trick, Nigeria 96 bei den Olympischen Spielen. Mhm. Und das ist natürlich etwas, damit sind wir groß geworden. Natürlich Matthäus 90, das holt dich sofort auf einer ganz anderen Ebene ab. Aber das hat ja nichts mit dem zu tun, was dann danach passiert.
Nein, ich habe mich da natürlich korrumpieren lassen, emotional in dem Moment, logisch.
Die Erinnerung malt mit goldenem Pinsel.
So sieht es nämlich aus.
So ist
genau.
Es nämlich. Und Beispiel dafür, ich steige am Freitag ins Taxi am BER und mein Taxifahrer ist Lutz. Lutz ist 1951 geboren und war als 12-Jähriger mit seinem Vater schon bei Hertha an der Plumpe. So. Und plötzlich kommen wir auch auf Ali Day, weil Ali Day der Hauptakteur ist des größten Hertha-Sieges aller Zeiten. Da waren sich Lutz und Lukas, 51 und 85 geboren, komplett einig, weil wir beide damals im Stadion waren. Champions League, Hertha BSC gegen Chelsea London, gegen Chelsea mit Gianfranco Zola noch. Ja, dieses Chelsea. Und wir gewinnen vor fast 70.000 Zuschauern 2-1 und Ali Day macht beide Tore.
Ja.
Natürlich ist mir sowas viel, viel näher emotional, obwohl es bald 25 Jahre her ist, als diese Hertha-Gurkentruppe heute.
Ja.
Weil man natürlich in einem ganz anderen Gefühl da war. Ich war da mit meinem Vater, es war Champions League das erste und dann für lange Zeit dann wahrscheinlich auch letzte Mal. Aber man nimmt das mit und plötzlich kommt Ali Day und der kann 50, 60 oder 75 sein. Das wird immer der Ali Day sein, der die zwei Tore gegen Chelsea geschossen hat.
Genau.
So. Und natürlich nimmt dich das anders mit.
Ja, so ist es. Mike?
Witzige Geschichte übrigens.
Ja.
Habt ihr mitbekommen, dass kurzzeitig gab es mal die Spekulation in Italien, dass es sein könnte, dass Italien doch zur WM fährt.
Wegen des Iran?
Wegen des Iran.
Ja.
Deswegen komme ich drauf. Die ja 2000 oder 3000 Frauen mit Tickets nicht ins Stadion gelassen haben und es jetzt überlegt wird, ob die FIFA sanktioniert und eben Iran von der WM ausschließt. Und das finde ich ehrlicherweise irgendwo auch einen lustigen Treppenwitz, weil du 2000 Frauen nicht in ein Stadion lässt und die Strafe dafür ist, dass du nicht nach Katar darfst.
Ja, ist interessant. Ob es dann so kommen wird,
wahrscheinlich nicht, aber
vermutlich eher nicht. Aber ja, klar.
Aber den Kontext fand ich irgendwie so, dass ich dachte.
Ja, die Islamische Republik Iran. Ne? Darf man ja, muss man ja leider in diesem Zusammenhang dann immer dann doch auch nochmal dazu sagen.
Wer würde dann nachrücken?
Italien hatte, also die italienischen Medien hatten spekuliert darauf, dass sie dann nachrücken würden.
Ja, ja. Andere wiederum sagen, warum nicht der Irak, um die Region zu vertreten. Ach Gott, ey, ja, das ist jetzt, naja, auf jeden Fall rückt dieses Turnier immer näher.
Es sind nur noch 231 Tage, Freunde, dann geht's nämlich los, dann startet Katar gegen Ecuador.
Klasse!
231 Klasse. Tage.
Und wir sind in einer Gruppe mit Spanien, Japan und dem Team, das sich durchsetzt, also entweder Neuseeland oder Costa Rica.
Das ist richtig.
Ja, mit Costa Rica. Oder wie sie beim FC Bayern sagen, Neuseeland und Costa Rica.
Haben sie gemacht?
Nein.
Ach so.
Nein.
Mike,
Entschuldigung.
Mike, du bist so langsam.
Das ist nicht
du bist
mein...
so langsam.
Ja,
du bist einfach zu langsam. Muss man einfach sagen. Du bist so langsam. Du könntest in der BVB-Abwehr spielen.
Pass auf, Mike, wirklich... ich gebe dir nochmal eine zweite Chance. Oder wie der unparteiische Dingert sagt, Costa Rica und Neuseeland.
Hey, guter Gag.
Ja, weißt du auch warum? Weil er sich nicht entscheiden kann.
Riesengag. Interessant. oder irgendwie ja auch... wie soll ich das sagen, auch etwas entlarvend fand ich das, als ich mich mit Arne Zeigler unterhielt in der Wochenendbeilage, dass uns die Gruppe und die einzelnen Mannschaften bereits bekannt waren zum Zeitpunkt unseres Gespräches und wir partout nicht darauf abbiegen wollten, uns darüber zu unterhalten, was wir jetzt von den Gruppengegnern zu halten haben, weil wir uns so sehr damit beschäftigten, den Fußball beschreiben, als er noch schön und emotionalisierend war und wir einfach keinen Bock hatten, über diese Gruppe zu sprechen, weil sie uns einfach so völlig egal gewesen ist und ich fürchte, aus dieser Situation bin ich jetzt auch immer noch nicht herausgekommen. Ja. Ich bin überhaupt noch nicht in diesem Ding drin und ich weiß noch nicht, ob ich jemals dahin werden komme, deswegen vielleicht einfach mal die positiven Dinge von diesem Wochenende. Herzlich willkommen zurück in der Bundesliga, Leon Goretzka. Hat mich sehr gefreut und ich bin ja nun wirklich nicht als Bayern-Fan bekannt, Stand jetzt. Und vielleicht steige ich zur 11. Meisterschaft ein am Stück. Und das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass er zurückgekommen ist, dass er auch sofort wieder seine Wichtigkeit für die Mannschaft auch zahlenmäßig belegen konnte. Super, welcome back.
Die Süddeutsche hat ja gleich getitelt, die Rückkehr des großen Bruders. Also ist er letztendlich der Abwehrchef, den der FC Bayern braucht. Also es gab ja diese Diskussion, hat der FC Bayern keinen Abwehrchef? Dann sagte, glaube ich, Matthäus oder so, doch, Manuel Neuer, was eine sehr gute Aussage finde.
Ja, ja.
Aber mit Goretzka hast du natürlich jetzt jemanden, der davor noch abräumt.
Ja.
Ne? Und es ist für mich natürlich auch schwer, wir haben ja letzte Woche schon geklärt, dass mir sowohl die Aussprache von Serge Gnabry als auch von Leon Goretzka sehr schwer fällt. Goretzka. Und wer macht, welche beiden Spieler treffen als erstes für den FC Bayern?
Ja, selbstverständlich Gnabry und Goretzka.
Die hören uns doch zu.
Ja, ich denke auch.
Das ist doch gewollt.
Ganz kurze Zwischenfrage. Großer Bruder, das ist doch für Micky Beisenherz Jochen Milski, oder?
Du bist... Aber der ist doch Jürgen.
Jochen Milski.
Jürgen Milski.
Du bist mein großer Bruder, du bist die Mutter. Großer Bruder und ein Freund fürs Leben. Ich bin immer für dich da.
So, ja. Entschuldigung.
Der ja, was auch passiert. So, ne, jetzt ist aber wirklich alles da. Jochen Milski.
Ja, Jürgen Milski, Entschuldigung. Mein Gott.
Jochen Milski und Zlatko Ibrahimovic. Ja. Wer kennt sie nicht?
Aber ist das eigentlich? Ich hab's mit Namen nicht so.
Ja,
ist
doch schon mal, dir, Mann, wie sprichst du über den Grimme-Preisträger Jürgen Milski? Ist doch wirklich nicht zu fassen.
Aber ich möchte kurz mal, bevor wir wirklich in die Bundesliga abgehen.
Ach so.
Ich finde das so schön, dass du dieses Gefühl auch hast, weil ich habe extra mit dem Maskottchen angefangen und wollte so 2-3 FIFA-Gags machen, damit wir nicht jetzt schon anfangen, über dieses Turnier zu reden. Es ist mir egal. Ja, es gibt diese Gruppen, ein paar sind interessant, ein paar nicht so. Fertig. So, vorbei. Wir wissen die Gegner und wir reden da, wann wir da drüber wirklich reden müssen, aber nicht heute.
Hast du dir noch keine Fähnchen für dein Auto? Also dieses Zehnerpack brauchst du ja.
Aber die habe ich auch abseits der Turniere. Ich habe recht viel so Deutschlandbeflaggung. Also wer bei mir zu Hause vorbeikommt, da hängt die Fahne eigentlich immer vom Balkon.
Ja.
Ich habe meiner Tochter regelmäßig die Wangen schwarz-rot-gold geschminkt.
Ja.
Und Autokorso ist bei uns eigentlich dreimal die Woche.
Das kannst du ja auch selber organisieren.
Hupend Deutschland. Deutschland! Deutschland!
Das ist doch wirklich dieser erste wirklich...
15 BRD! fahr ich häufig rund um die Stadt rum. Ja, nö, das ist, also für mich ist das völlig normal, ja.
Ja, sehr gut.
Ja, wenn Micky Beisenherz aus dem Kiosk kommt, hat er sogar ein Fähnchen am Spiegel. Aber das ist doch der erste wirklich richtig gute Gag der tollen ZDF-Neo-Serie Doppelhaushälfte, wo sie vor diesem Doppelhaus stehen. Die Familie, die von Neukölln in den Speckgürtel zieht und dann sagt die Tochter, warum hängt denn da eine Deutschlandflagge? Sind die Nachbarn Nazis? Und dann sagt der Vater oder der Freund der Mutter, sagt, nee, das musst du dir vorstellen, das ist wie bei der Europameisterschaft. Hier ist immer Europameisterschaft. Ja.
Ich habe gestern, nachdem sowohl Katja Kraus als auch du mir diese Serie unabhängig voneinander empfohlen hat, habe ich gesagt, okay, jetzt fange ich mal an. Ich habe gestern angefangen zu gucken, finde ich wirklich sehr amüsant, speziell Minkai Fanti und Milan Peschel sind natürlich einfach eine glatte Eins mit. Also alle gut, aber die beiden sind natürlich, also absolute, vor allem Minkai Fanti, eigentlich... Er ist schon unterhaltsam, muss man wirklich
sagen. Grüße bitte, muss man.
Grüße bitte.
Muss man heutzutage immer sagen.
Ich grüße ganz herzlich.
Ja. Ja. Ganz kurzer Schnitt hier, einmal kurz reinkommt, wollten wir uns an dieser Stelle auch mal bedanken. Wir haben ja unterschiedliche Spendenaktionen für geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen dann organisiert. Ihr wisst, dass wir 1.000 Euro eingenommen haben, beziehungsweise dass das der Gewinn war des Merch-Verkaufs auf unserer Heimspieltour. Mhm. Und wir sind bei aktuellem Stand jetzt bei 10.150 Euro. Und zwar auf betterplace.org. Einfach mal nach MML suchen. Wir hatten euch ja gebeten, wenn jeder Hörer und jede Hörerin...
Das ist bislang noch nicht geschehen. Zahlenmäßig lässt sich das relativ eindeutig belegen.
Absolut. Hier 1 Euro spendet. Es ist noch ein relativ großes Gap, muss man sagen.
Ja.
Trotzdem sind schon 10.000 Euro zusammengekommen. Vielen Dank dafür natürlich auf jeden Fall. Das Ganze geht an Unterkunft Ukraine. Und das, Micky, ist eine Allianz... Im Grunde genommen, um eine Zivilgesellschaft aufzubauen.
Ja, eine solidarische Zivilgesellschaft.
Richtig.
Ne? Das ist vielleicht, also.
Das hilft übrigens.
Ja, genau. Und das Anliegen ist der Bau einer sicheren, langfristigen und partnerschaftlichen Lösung für geflüchtete Unterkunftssuchende. Denn dieses Thema wird uns noch sehr lange begleiten. Genau. Umso wichtiger, dass man das strukturell vernünftig aufstellt. Und da helfen wir gerne in Kombination mit unserer Hörerschaft, die ja sozial sehr engagiert und sehr empathiebegabt ist. Das wissen wir ja.
So ist es. Also, das Spendenkonto bleibt auf jeden Fall weiter aktiv. Betterplace.org nach MML suchen oder in den Shownotes einfach den Link dazu sehen. Die eBay-Aktion ist mittlerweile ausgelaufen. Die fantastischen Bilder von David Nienhaus.
Genau, der Mittelwert von 250 Euro pro Bild ist durch und wir können mit einiger Zufriedenheit sagen, wir sind also doch zumindest ein bisschen was wert. Und die Fotos sind ja auch fantastisch.
Absolut.
Sagen. Einziger Absolut. Wermutstropfen, sie wurden von Tim Melzer ersteigert und hingen jetzt über den Pissoirs in der Bullerei.
Das ist richtig.
Einfach, um uns einen auszuwischen. Apropos eins auswischen, ja?
Ja.
Da sitze ich. Ich war mit der wunderbaren Lena Kassel und Marco Seifert und anderen Freunden noch in der Kneipe am Samstag. Insgesamt war ich, glaube ich, 8 Stunden in dieser Kneipe.
Ja.
Habe erst Hertha BSC geschaut. Darüber, da hüllen wir jetzt mal den Mantel.
Reden wir heute nicht.
Ja. Ja. Und auf keinen Fall so. Aber dachte, naja, geil, dann bleibst du da sitzen, weil es kommt ja noch der BVB gegen Leipzig und die Fans sind wieder da. Über 80.000 im Westfalenstadion.
Geil.
Was soll schiefgehen? Das wird ein Fußballfest. Vor allen Dingen ja auch für die Dortmunder.
Ja.
Und dann habe ich noch sehr, sehr lange in der Nacht sehr viele Biere trinken müssen.
Ich bin wohlweislich, bevor das Spiel losging, bin ich einfach zum Sport gegangen. Mhm. Also ich verließ die Taverna Romana, wo ich noch den Bundesligaspieltag geguckt habe und habe gesagt, nö, ich gehe mal lieber schön zum Sport. Und das war auch, wie wir ja alle wissen, eine sehr weise, kluge Entscheidung.
Man muss dazu sagen, zuerst gehört bei Fußball MML Daily, Lena Kassel hat vor dem Spiel gesagt, Borussia Dortmund verliert 0-3 gegen Leipzig. Sie hat sich ein bisschen geirrt, aber, ja, zumindest in der Tendenz richtig gewesen.
Ja.
Ich habe das ehrlicherweise nicht für möglich gehalten, weil ich irgendwie dachte, es ist im Vorfeld dieser Begegnung so viel auch an Emotionen geschürt worden seitens Borussia Dortmund, die sich einfach nach 736 Tagen oder wie viele es auch immer waren, wirklich darauf gefreut haben, dass die Süd wieder da ist, die aktive Fanszene, es ist ausverkauftes Haus, es ist angerichtet.
Es ist mein Leber hier.
So. Um es mit Florian König zu sagen, ja, die paar Pyros.
Es ist auf jeden Fall, es war angerichtet für ein großes Fußballfest. Und ich habe es nicht für möglich gehalten. Mats Hummels hat ja gesagt, da hatte er ehrlicherweise nicht ganz Unrecht, dass das Ergebnis auch ein bisschen verblendet, weil du natürlich durch zwei Aktionen plötzlich 0-2 hinten liegst und ansonsten eigentlich die ganze Zeit versucht hast, das Spiel zu machen. Aber nichtsdestotrotz ist ja Fußball immer noch ein Ergebnissport. Ne?
Es gibt Vereine wie den FC Bayern oder auch andere, die
leben davon
so 0
sehr lange.
Können auch so 0-2 auch nochmal umdrehen. Ja. Also die sind dann, die sehen sich danach durchaus noch in der Lage, so ein Spiel auch nochmal zu drehen.
Ja.
Auch teilweise mit 11 Mann. Also das ist schon möglich. Ich kann von BVB-Seiten eigentlich wenig Positives über das Spiel sagen. Das Einzige, was mich echt begeistert hat, leider reichte das dann nicht aus, war der Außenrisspass von Hummels, wo ich dachte, ich liebe diese Pässe, das ist so, das ist wunderschön. Ja. Also an diesem Spiel gibt es also BVB-seitig nichts Positives zu berichten. Lediglich dieser eröffnende Außenrisspass auf wen wurde er gespielt?
Na, auf Reus.
War es direkt auf Reus? Ach, Reus legte dann ab.
Ja, auch einfach nur abschließen müssen.
Hat er nicht nochmal quergelegt?
Ja, genau, das war das Problem. Ich habe gedacht, schieß doch.
Ach so, genau, das war es.
Das absolute
BVB-Traum-Tor. Genau, genau. Ja, das war natürlich fantastisch. Aber wie wir ja festgestellt haben, sollte kein Tor daraus entstehen. Sie haben gut losgelegt. Rose sagte ja auch, die ersten 20 Minuten waren in Ordnung, wo du denkst, ja, also stimmt, ja, sicher, aber dann fehlt halt noch 70. So, und das ist halt ein bisschen doof. Und das vor vollem Haus, das tut mir leid. Das klingt natürlich eingedenk dessen, was sonst so auf der Welt passiert, immer so dramatisch. Aber klar, im fußballerischen Kontext ist das natürlich eine herbe Enttäuschung, wenn du das erste Mal nach fast 2 Jahren wieder ins Stadion kannst oder nach gut 2 Jahren und dann so eine unglaubliche Scheiße. Ich traf ja noch in der Taverna noch einen unserer Hörer, ich traf mehrere unserer Hörer, aber einen, mit dem ich noch gesprochen hatte, und der sagte, und was tippste? Und ich war noch so, ich dachte, naja, gut, also hätte der FC Bayern jetzt eine Vorlage gegeben, im Sinne von, dass sie verloren hätten oder haben nur unentschieden gespielt, da hätte ich gesagt, dann verliert der BVB auf jeden Fall.
Mhm.
In diesem Falle dachte ich so, könnte auch gehen. Ich habe dann auf 2-2 getippt, also so ein richtiger klassischer Angsthasentipp. Mhm. Und er sagte, nee, 2-1 für Dortmund. Ja, so, also, ja.
Zwei Experten unter sich.
Herzlichen Glückwunsch, ne?
Ja. Es ist für mich ist die Schlagzeile nicht nur über diesem Spieltag, sondern letztendlich dann auch über der Saison von Borussia Dortmund. BVB-Coach Rose wird von Ex-Schalke-Coach Tedesco ausgecoacht. So, mhm. Das ist das, was du wissen musst. Tedesco und Leipzig sind in dieser Verfassung. Mhm. Und vor allen Dingen die Leipziger, seit sie eben unter Tedesco spielen, eine halbe Nummer zu gut für den BVB. Ja. Der nicht seine, ich habe nochmal den Ausschnitt von Klaas Häufer-Umlauf damals beim Doppelpass gesehen, wo er dann auch Klaus Allofs in die Verzweiflung treibt, weil er sagt, wir haben die PS nicht auf die Straße gebracht. Aber so ist es ja beim BVB. Wenn sie dann nicht halt alles raushauen, dann sind diese Leipziger mit der Tiefe des Kaders und der Spielanlage unter Tedesco im Moment nämlich mindestens eine halbe Nummer zu groß. Das muss man eben dann auch sagen. Es ist ja nicht nur die Schwäche des BVB. Du hast diesen Außenrisspass, wenn Reus den macht, dann spielen sie sich schnell in einen Rausch. Das kennt man ja auch. Ja. Dann steht es ganz schnell beim BVB 2-0. Dann hast du das Publikum dabei und dann wird es ein Fest. Das passiert nicht. Und dann sind die Leipziger einfach clever genug und haben eine so reife Spielanlage.
Ja.
Ich weiß, ist es jetzt ein halbes Jahr unter Tedesco? Da hat sich ja so viel verändert im Vergleich zu der Mannschaft unter Jesse Marsch. Sie haben jetzt wirklich auch eine Ausrichtung, die stimmt. Die Offensive hat einfach so viele Namen, die du da reinwerfen kannst. Ja, also wenn du dann schaust, dass Forsberg noch auf der Bank sitzt, Paulsen sitzt noch auf der Bank. Das habe ich ja als Hertha BSC mit 1-12 Toren jetzt in zwei Spielen gegen Leipzig die Saison leidvoll erfahren müssen. Aber es ist eben nicht nur die Schwäche von Borussia Dortmund gewesen, sondern auch diese absolut neue Stärke von RB Leipzig, die in dieser Verfassung eventuell sogar, und ich habe es vor vielen Monaten gesagt, eventuell auch Vizemeister noch werden können und auch ein Favorit auf die Europa League sein müssen.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Ja.
Ja, muss man so sagen. Ja, ich glaube, Tedesco ist jetzt so rund 120 Tage im Amt. Also schon eine ganze Weile. Das sitzt schon alles sehr gut. Und das Spielerpotenzial oder das Potenzial, was die Mannschaft da hat, da muss natürlich dann auch irgendetwas rund um die Europa League oder aufwärts muss da ja auf jeden Fall auch drin sein. Also das
RB Leipzig unter RB Leipzig 120 Tage unter Tedesco, ist das die Kampel-Koalition?
Oh. Ja, also und aus Sicht des BVB, deren Anhänger ich ja immer noch bin, Stand jetzt
ja, natürlich.
da muss man halt einfach sagen, dass das mit Rose, also so richtig läuft das nicht. Also ich habe mal aus dem Umfeld des BVB auch schon gehört, dass also man durchaus darüber nachdenkt, ob man nicht vielleicht doch wieder nächste Saison mit Terzic da steht. Also da soll es wohl einigermaßen konkrete Überlegungen geben. Und auch trainerseitig ist man wohl, also das ist jetzt alles Hörensagen, aber von gut informierten Quellen auch, trainerseitig, gibt es wohl ein gewisses Erstaunen darüber, wie kommerzialisiert dieser Verein sei. Und der Mann kommt von Red Bull Leipzig. Das finde ich bemerkenswert.
Wie ist das gemeint?
Ja, habe das ja von vorne bis hinten, also über die Logen, über alles so in diesem Verein.
Hat
das
wer halt gesagt? Hat Rose gesagt?
Ja.
Angeblich. Ja, also.
Aber der kommt, aber dann darf ich dich einmal auch verbessern.
Ja.
Aber er kam ja von Salzburg, ne? Salzburg nach Gladbach. Weil jetzt gesagt, er kommt von Leipzig.
Sorry, nicht Leipzig, aber ja, Red Bull.
Hast du Salzburg gesagt?
Nee, ich habe Leipzig gesagt.
Nein, er hat Leipzig
gesagt. Ja, ich habe Leipzig gesagt, aber es ist natürlich also, Quatsch. Er kommt natürlich, aber er kommt aus dem Red Bull-Kosmos.
Genau, kommt aus dem Red Bull. Ich wollte auch nicht. Ich wollte auch nicht eklig dazwischen reden.
Ja, du hast ja recht, das selber ist ja total verhören. Richtig.
Also
ja.
Ich möchte zumindest mal in diese Diskussion zwei Punkte mit einbringen. Also auch da heute Morgen, Lena hat sich ja schon im Daily sehr ausgelassen darüber und auch Rose sehr kritisiert dafür, wie der BVB im Moment gerade dasteht. Hier kam ja auch schon ein bisschen Kritik dazu, du hast es gerade gesagt, 0-2 kann man auch gerne mal aufholen, wenn man sozusagen als Mannschaft eben geschlossen genug ist und die Mentalität hat, dann geht das möglicherweise auch. So, jetzt gab es ja diese Rose-Rausrufe und dann hat Mats Hummels ja
die gesagt, gab's, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, ja. Und Mats Hummels hat danach im Interview gesagt, ja, jetzt so sinngemäß, jetzt rufen sie noch, die sollen mal gucken und bin mal gespannt, was sie nächstes Jahr sagen. So, also im Sinne von, wenn wir eine andere Mannschaft haben,
so,
wenn,
dann,
wenn
also,
alle gesund
müssen,
sind.
Die, also, so. Dass sie, ich dachte, die müssten dann Terzic rausrufen, dass sie sich umgeföhnen müssen.
So,
das habe ich auch gedacht.
Und, das ist also es gibt eine Variante, die man vertreten kann, ist, Rose ist nicht der richtige Trainer für Borussia Dortmund hat auch diese Erfolge nicht. Und eigentlich bei immer mal wieder schwächelnden Phasen von Bayern München müsste eigentlich die Mannschaft dastehen, und mittlerweile zumindest einen wirklich spannenden Meisterschaftskampf hinbekommen. Ja. So. Die andere Variante ist, das ist, dazu neige ich mehr zu sagen, erstens, Rose hat nicht ein einziges Mal mit einer Mannschaft zweimal hintereinander gespielt. Also er musste immer umbauen, das die ganze Saison über, durch Corona, durch Verletzungen und so weiter. Zweitens, Stichwort, ist nicht Susi Zorc eher das, was man so am Ende seiner Karriere auch nochmal kritisieren muss? Der BVB steht schon wieder vor einem Umbruch. Man hat schon wieder einen Kader, der auf den Außenpositionen nicht wettbewerbsfähig ist, zumindest nicht für die großen Ziele von Borussia Dortmund und dementsprechend auch nicht homogen zusammengestellt ist. Da fehlt es auf vielen, vielen Positionen und dann ist es eben die große Frage, ist es ein Trainerproblem oder ist es nicht eher ein Kaderproblem oder ist es beides?
Ich glaube, es ist einfach beides. Also du hast ja völlig recht mit der Zusammenstellung des Kaders. Dazu kommt ja auch noch die grundsätzliche Fehlausrichtung in der Zielsetzung generell, also eben nicht zu sagen, wir wollen eine Mannschaft zusammenhalten, sondern wir sind hier eine Durchgangsstation. Das ist ja mittlerweile offensichtlich ja eine allgemeingültige Position, dass man das vom BVB weiß, dass auch niemand mehr offensichtlich dahin geht in dem Gefühl, ich bleibe hier mal ein paar Jahre, sondern man weiß irgendwie, ich empfehle mich für Höheres und dann bin ich auch wieder weg. Tschüss. Ja. Und alle haben sich darauf verständigt und gesagt, ja, ja, das ist schon in Ordnung so. Und auf der anderen Seite hast du natürlich Marco Rose, der immer wieder umbauen muss, aber das gelingt anderen ja auch. Also Nagelsmann musste auch immer wieder umbauen. Ist ja nicht so, als sei jetzt irgendwie Marco Rose der einzige Trainer in der Bundesliga, der sich mit, also frag mal Urs Fischer bei Union beispielsweise, wo plötzlich Kruse weg ist. Oder egal, es gibt so viele Beispiele. Also von daher, das als Entschuldigung gelten zu lassen, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen. Also eingedenk des Kaders, den man beim BVB ja trotzdem hat. Also es sind ja erstmal grundsätzlich sehr gute Fußballer, die da auch auf der Bank sitzen. Mit denen kann man ja was anfangen.
Naja, es ist ja ein Kader, wo sie zumindest Zweiter sind. Entschuldige, Lukas.
Ja, ja, absolut. Ja? Klar.
Also mein Reflex am Samstag in der Hertha-Kneipe in West-Berlin war sofort zu sagen, eigentlich ist der BVB, was die Kaderfrage angeht, ein auf Champions-League-Niveau skaliertes Hertha BSC, weil der Kader eine absolute Unwucht hat. Mhm. Es fehlen einfach die Spieler, die Rose braucht, um den Fußball spielen lassen zu können. Also bei Hertha ist es so, für die, die sich nicht so sehr mit diesem Verein beschäftigen, Hertha hat weniger Flügelspieler als ein Streichquartett. Und bei Borussia Dortmund ist es ja auch so. Du hast einfach viele Spieler für die Mitte, aber es fehlen dir so ein bisschen die Außen. Mhm. Es fehlt dir ein adäquater Haaland-Ersatz und das rächt sich jetzt auf die letzten Metern, weil nochmal, der Junge ist 21 und du hast die ganze Zeit, wenn er in Topform war, jemanden gehabt, der alle anderen Schwächen übertüncht.
Ja.
So, und jetzt ist er auch aufgrund der Verletzungshistorie das erste Mal in einem längeren Tief. Oder er kommt halt nicht so schnell wieder, anders als ein Lewandowski, der das aber auch über die Jahre jetzt gelernt hat, nach einer Verletzungspause sofort wieder da zu sein, kommt Haaland nicht so richtig in Fahrt. Und dann fehlt es halt an Alternativen oder auch an Unterstützung. Und nochmal, du kannst nicht deine Offensive auf dem Rücken eines 21-Jährigen aufbauen und deine Alternative ist ein 17-Jähriger. So, das funktioniert nicht. Du bräuchtest also einen zweiten Mittelstürmer, du bräuchtest in der bei der Außenverteidigerposition bräuchtest du andere Alternativen als Nico Schulz, ja? Was ja auch übrigens, wo wir noch nie in dieser Saison drüber gesprochen haben, Marcel Schmelzer ist, glaube ich, immer noch Teil des Kaders. Also das ist so die Kadertiefe dann für die Außenverteidigerposition. Da wurde ja auch geschlafen und dann fehlt dir so ein bisschen, weil ein Brand nicht zündet, weil andere sich mal Pausen nehmen, hast du so ein bisschen fehlende Flügel, ja auch. Also durch Jadon Sancho, Daniel Malen ist keine Sancho-Alternative, noch nicht. Er ist aber auch keine Haaland-Alternative, also weder Fisch noch Fleisch. Er ist nicht der, der über den Flügel plötzlich kommt und viele Dinger vorbereitet. Er macht aber auch wenig. Er hat jetzt zwar getroffen gegen Leipzig, aber er bleibt ja weit hinter den hinter den Erwartungen im ersten Jahr zurück. Andererseits, man muss sich halt auch, man muss ihm und sich dann auch Zeit geben, dass sich so jemand, wenn der aus Holland kommt, erstmal genau. eingewöhnen kann. Das ja. alles ist nicht gegeben. Also bin ich auch sehr bei Mike bei der zweiten Antwort und sagen, es ist auch am Ende ein schwieriger Abgang oder eine schwierige Legacy von Susi Zorc. Also in den letzten ja. ein, zwei Jahren hat er viel von dem kaputt gemacht, wofür man ihn vorher gelobt hat.
Und wir haben ihn ja wirklich gerne und oft gelobt. Alleine immer nochmal, man erinnere sich an diesen Mega-Deal in Sachen Pulisic, ihn für 65 Millionen zu verkaufen und dann einfach nochmal für eine ganze Saison zu behalten. Das war schon alles wirklich toll. Und natürlich hat er diesen Verein so positiv geprägt, dass eine kleine Delle grundsätzlich auch mal drin sein darf. Nur die merkt man halt eben jetzt und das ist natürlich beschissen.
Das Interessante ist,
ein Satz noch. Und trotzdem kann Marco Rose auch der falsche Trainer sein. Weil nochmal, ich habe vor der Saison gesagt, dieses nach anderthalb Jahren Erfolgsgeschichte in Gladbach schon wieder den nächsten Schritt wagen, das kommt alles zu früh. Es ist immer gleich zu früh. Die Spieler hauen nach einem guten Jahr ab. Ja, ja. Schlotterbeck in Freiburg auch. Ein gutes Jahr als Innenverteidiger beim SC Freiburg und er ist der neue Heilsbringer beim BVB oder sogar für den FC Bayern. Ja. Das ist doch alles Quatsch. Ja. Rose hätte doch auch mal 3 Jahre bei Gladbach machen können, bevor er zum BVB geht.
Aber also, man muss natürlich bei Nico Schlotterbeck dazu sagen, er hat sich gerade dazu geäußert und hat gesagt, ihm geht es total auf den Sack, dass ständig nur noch über ihn geredet wird, weil eigentlich müsste man über den kompletten SC Freiburg reden, was ja auch stimmt, die eine sensationelle Saison spielen. Und das Zweite ist, dass er versucht, relativ cool zu bleiben und zu sagen, wenn er das Gefühl hat, den nächsten Schritt macht er bei Freiburg, bleibt er in Freiburg.
Ja, es geht ja auch medial, es geht ja in beide Richtungen. Ja. Also es ist immer so schnell, dann ist ein Akanji lange zu phlegmatisch, plötzlich spielt er eine gute Europameisterschaft oder 3 Monate gut bei BVB, dann ist er doch der neue Abwehrchef. Also es geht alles unglaublich schnell.
Ja, aber das Mediale ist übrigens auch das, das Mediale ist ja das, was auch die Unruhe bei Borussia Dortmund mit reinbringt. Ne? Also das muss man auch nochmal dazu sagen, dass du holst dir einen Haaland, statt irgendwie das zu feiern, dass er A, geholt wird und B, dass wir ihn in der Bundesliga haben, wird ja am ersten Tag schon gefragt, wie lange er eigentlich bleibt. So, und
geht er
und wann geht er endlich? Und für wie viel, und geht er jetzt und so weiter. Also das bringt ja auch alles Unruhe in diese Mannschaft rein. Haaland, der übrigens, glaube ich, 16 Spiele in dieser Saison nicht gespielt hat, also das muss man auch mal dazu sagen. Ja, ja. Und ein zweites Ding ist noch ganz interessant, ich beschäftige mich ja im Moment mit dem Thema Sportdaten und dann kommen so lustige Sachen raus, wie zum Beispiel im letzten Spiel, als Hertha gegen Hoffenheim gewonnen hat, sind sämtliche Durchschnittswerte der Hertha-Spieler, also Magath-Effekt, deutlich schlechter gewesen als davor.
Ja.
Mit dem Unterschied aber, dass der Magath-Effekt bei Hoffenheim gegriffen hat, weil die haben richtig schlecht gespielt davor. Also so, solche Sachen kommen dabei raus und unter anderem.
Also Selbstmord aus Angst vor dem Tod.
So ist es. Und unter anderem auch, dass Stürmer eigentlich richtig erfolgreich, also Mittelstürmer, richtig erfolgreich werden ab dem Jahre 28 plus.
Ach ja, doch noch, ja?
So, also und dann. Je älter sozusagen, desto besser.
Ja.
Wie gesagt, 28 ist so die Schallgrenze mit den Jahren. Dann werden sie richtig, richtig erfolgreich in der Bundesliga. Und da hast du natürlich einen Spieler, der ist 21. Und da kann man schon mal fragen, Backup, ja, nein. Das sind ja alles auch so Diskussionen, die wir immer geführt haben.
Ja.
Du hast einen 16-Jährigen als Backup für den 21-Jährigen. Wenn du aber in die Daten gucken würdest, bräuchtest du eigentlich einen 28-Jährigen, der als Backup für die da steht.
Ja.
Also ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Nichtsdestotrotz, ich bin eher beim Thema Kader im Moment gerade als beim Thema Rose, aber man kann natürlich auch beides zusammenpacken.
Ja. Aber Haaland ist natürlich auch mit seiner Spielweise der erste Stürmer in der Bundesliga-Geschichte, der sich selbst verheizt.
Ja, das stimmt.
Das ist halt auch so eine große...
Sein eigener Magath.
Gar nicht viel
er ist ein eigener Magath. Er
hat sich selber im Garten so einen Hügel der Leiden aufgeschaufelt und trainiert immer morgens aber 2 Stunden extra.
Kinder, es ist April übrigens, ne? Ihr wisst, April, was ist im April immer?
Ja, achso, Crunch-Time.
Crunch-Time einmal.
Crunch-Time.
Ja, und seit 2018, was für eine Statistik, hat der Hamburger Sportverein nie wieder im April gewonnen.
Ja, Wahnsinn. Ist das so? Wirklich?
Ja, seit 2018 hat der HSV nie im April gewonnen.
Das ist ja krass. Ja, ist immer interessant, wie solche Dinge sich dann auch verselbstständigen. Ne?
Ja.
Obwohl die Mannschaft im Zweifel eine komplett andere ist, aber sie wissen irgendwie instinktiv, jetzt ist April, jetzt wird hier nichts mehr gewonnen. Ja.
Aber und das... Ne, medial, ne? Wie in Dortmund ja auch. Das sind einfach Dinge,
natürlich kommen
die an diese Mannschaft ran und wenn das überall steht und April, dann verlierst du halt auch mal 2-0 gegen Paderborn.
Ja, ja. Ja, aber so ist es.
Jetzt ist aber beim April die wichtigste Frage. War das, was der FC Bayern in Zusammenarbeit mit dem unparteiischen Dingert dort aufgeführt
ja,
hat.
Stimmt, dann wollten wir auch noch besprechen.
War das der große April-Scherz? Und warum hat Hani Ramsi keine Verletzung simuliert dafür, dass ich Otto Rehhagel wieder rausnehmen konnte?
Herr Ramsi, kommen Sie mal. Kommen Sie mal wieder an die Seitenlinie, Herr Ramsi. Jetzt, tun Sie jetzt mal, als hätten Sie jetzt irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, so eine Thrombose oder was weiß ich.
Bis heute Nachmittag, wir können noch zusammenlegen, genau. 500 Euro müssen hinterlassen werden beim Sportgericht, also hinterlegt werden. Bis heute Nachmittag kann der SC Freiburg noch Einspruch gegen diese Wertung des Spiels einlegen.
Ja. Ja, interessant, ne? Also Olli Wurm, liebe Grüße, hatte ja sinngemäß gesagt, es wäre eigentlich toll, wenn der FC Bayern den SC Freiburg offiziell darum bitten würde, Beschwerde beim Sportgericht einzulegen, damit man diesen Fall dann einfach untersucht und dann zu einem Ergebnis kommt, Klammer auf, das wahrscheinlich dann bedeuten würde, reicht nicht aus, um dieses Spiel 0-2 für den FC Bayern zu werten. So, das wäre jetzt quasi der Königsweg. Ich weiß nicht, ob der SC Freiburg sich dazu entscheidet, zu sagen, passt mal auf, liebes Sportgericht, untersucht das Ganze mal, damit das dann vielleicht im Zweifel für uns drei Punkte setzt. Keine Ahnung, man würde jetzt und jetzt...
Christian Streich hat gesagt, sie werden auf keinen Fall gegen das Spiel Wertung einlegen.
Das hat er schon gesagt. Ja. Okay, verstehe, weil am Wochenende sagte er noch, dafür gibt es ja Regel. Ja? Und ich meine, es waren 17 Sekunden, ne, die der FC Bayern mit 12 Mann auf dem Feld gewesen ist. Als Laie würde man ja sagen, naja, da ist ja nichts passiert. Also wofür war es gut? Aber das haben wir ja nicht zu entscheiden. Sowas untersucht ja in der Regel ein Sportgericht, wenn denn jemand Einspruch einlegen würde. Oder sagt, mach das, untersuch das mal bitte. Weil im Fußball, das hat man ja nun wirklich immer erlebt, kann sich ja binnen weniger Sekunden immer irgendetwas drehen, weil irgendjemand irgendetwas tut. Von daher gibt es eigentlich immer einen Grund, so etwas auch zu untersuchen und zu einem Ergebnis zu kommen. Aber nüchtern betrachtet, als Laie, waren das jetzt nicht die entscheidenden 17 Sekunden, in denen der FC Bayern mit 12 Mann auf dem Platz gestanden.
Ja, zumal Nils Petersen ja schon eingewechselt worden war.
Ja.
Also der braucht ja dann genau 17 Sekunden für sein Tor.
Ja.
Aber der Effekt war ja schon gegeben.
Ja.
Also du hättest in dieser Zeit höchstens nochmal Nils Petersen einwechseln können, damit er sein zweites Tor macht. Aber das war ja nicht möglich. Obwohl, in diesem Spiel wäre wahrscheinlich auch das möglich gewesen. Der SC Freiburg wechselt noch einmal Nils Petersen ein in der 86. Minute und keiner merkt es. Aber mein Gefühl war auch so, es ist irgendwie die 84. Minute oder so. Es steht 3-1 für den FC Bayern. Das Spiel ist eigentlich durch, auch so vom Verlauf her. Also es war ja nicht so, dass der SC Freiburg drauf und dran war, hier den Anschlusstreffer zu erzielen.
Genau,
dann hast du handgestoppte 17 oder 20 Sekunden und dann fällt das direkt auf.
Ja,
Ich fände es auch dramatisch zu sagen, wir werten dieses Spiel gegen den FC Bayern. Dafür ist zu wenig passiert. Andererseits bist du natürlich als DFL oder DFB und wie auch immer an Regeln gebunden.
Ja,
und wir erinnern uns an den Pokal. Marc van Bommel, der Anfang der Saison... Es wird ein sechster Spieler eingewechselt. Ich glaube, Memedi war das.
Ja.
Und da griff halt das Regelwerk zu sagen, Memedi war oder wurde gewertet, als wäre er nicht spielberechtigt gewesen. Und in dem Moment, wo ein Spieler auf dem Platz ist, der nicht spielberechtigt ist, wird das Spiel halt gegen dich gewertet. Und das könntest du natürlich bei einer ganz radikalen Auslegung des Regelwerks in diesem Moment auch anwenden, auf Kingsley Coman, der noch auf dem Platz war, obwohl er hätte nicht sein dürfen. Und damit ist er in der Sekunde nicht mehr spielberechtigt.
Ja, ja.
Ich finde irgendwie ganz menschlich süße Geschichte dabei auch noch rauszuholen.
Ja.
Weil ja unter diesem medialen Druck auch, dass es der FC Bayern gewesen ist und dann wird ja 7 Stunden im Doppelpass darüber geredet und so weiter und so fort. Ich finde irgendwie, wir müssen mal einmal ganz kurz Grüße raus an Katrin Krüger, die ja die Teammanagerin vom FC Bayern ist und diesen Fehler gemacht hat.
Ja.
Das wirklich Reizende an dieser Geschichte ist, dass sie ja aus dem Mutterschaftsurlaub gekommen ist, eben zu Zeiten, in denen Kingsley Coman noch die 29 oder 26 getragen hat. Also sie
genau,
ist
die 29.
Die 29 und kam quasi wieder. Und dann hat sie offensichtlich sozusagen in Gedanken gedacht, es ist noch die alte Nummer.
Er kam ja zu der Nummer wie die Jungfrau zum Kind.
So. Und Das ist furchtbar. Und durch Corona müssen ja im Moment gerade die Teammanager eben die Tafeln hochhalten und nicht der vierte Offizielle. Ja. So dadurch ist ja...
It was an honest mistake.
Ja, und ganz ehrlich, ein total reizender doch irgendwo auch, oder? Also wirklich Props raus. Ich weiß, dass einiges über sie geprasselt ist und dann Medien sind ja sofort da.
So, selten. In den Medien, im Fußball, in sozialen Netzwerken.
Ich finde,
die Schuld zu suchen, ist kompletter Quatsch, aber es wird natürlich trotzdem so sein, dass der FC Bayern sie als Strafe am Saisonende zu Schalke 05 transferiert.
Nein, aber jetzt wirklich volle Solidarität und Grüße raus zum FC Bayern, vor allen Dingen zu Katrin Krüger.
Es ist aber auch dieses beschissene Überbleibsel aus diesem Geisterspielen und der Pandemiezeit und dem Social Distancing, weil eigentlich die Teammanager ja gar nicht die Aufgabe haben, die Nummern einzugeben. Das ist ja eigentlich die Aufgabe des vierten Offiziellen. Das ist aber in Corona umgestellt worden, weswegen jetzt sozusagen der Verein selber die Nummern da.
Ja.
Mich erinnert das Ding ja auch immer, es gab doch früher mal so ein Spiel, wo man an so zwei Rädchen drehen könnte und dann haben sich so Bilder auf so Sand. Wisst ihr, kennt ihr das noch? Das erinnert mich das immer, wenn die da das so eingeben. Und das müssen die selber machen. Und eigentlich muss man jetzt sagen, ab nächsten Spieltag muss das wieder der vierte Offizielle machen. Da muss doch ein Learning möglich sein aus diesem Fauxpas.
Oder ist das möglicherweise schon der Magath-Effekt, dass die ersten Teams schon mit 12 Spielern weiß man's?
Man weiß es nicht.
Aber doch nur, wenn Ali Karimi eingewechselt wird.
Ja, das stimmt natürlich auch wieder. An dieser Stelle natürlich auch noch gute Besserung an Fabian Klos. Ja. Die Bielefelder Vereinslegende, wahnsinnig unangenehm zusammengestoßen mit seinem Mitspieler. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade hat. Wahrscheinlich irgendwie Jochbeinbruch, Kieferhöhle, ich weiß nicht.
Schwere Schädelfraktur. Ja. Und das ist natürlich so, weil er, also die ganze Tragik speist sich einmal aus der Geschichte. Also er hatte 2013 ja schon mal eine derartige Verletzung. Ich glaube, im Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern ist er mit Mo Idrissou, wer ihn noch kennt, Mo Idrissou, zusammengerasselt und ist Monate ausgefallen und hatte danach immer noch dieses, also ich hatte ja selber eine Jochbein- und Augenbogenfraktur. Du gehst danach nicht mehr so zum Kopfball wie vorher. Also bei mir ist es so, ich hatte vorher schon kein Kopfballspiel, aber Fabian Klos, allein von der Art und Weise, wie der im 16er agiert, der ist ja ein Kopfballmonster. Mhm. Und als dieses plötzlich Angst vorm Kopfball zu haben, kostet dich natürlich wichtige Monate und Jahre deiner Karriere.
Ja.
Und ich glaube, da hatte der auch 22 oder zwei Dutzend Platten im Gesicht, die hinterher entfernt wurden. Also das jetzt ist 9 Jahre her. 9 Jahre später rasselt er mit seinem Mitspieler Schöpf zusammen. Und du siehst sofort, also es ist eigentlich, man kann sich das gar nicht angucken, wie die beiden, ich glaube, die Sportschau hat das auch nochmal in Zeitlupe gezeigt. Und du siehst sofort, da ist was kaputt im Gesicht.
Ja.
Und die Spieler haben sich ja über ihn gebeugt und haben sofort gewunken. Und dieses hektische Winken ist ja, Spieler wissen ja sofort, wie schlimm es ist, weil sie sich damit auskennen. Und jetzt ist es halt wieder so, er wird länger ausfallen. Und jetzt kommt die zweite Ebene der Tragik. Er hat ja seinen Abschied.
Seine letzte Saison,
Also du baust dir 11 Jahre lang in so einem Verein deinen Status als Idol und Ikone auf. In deinem letzten halben Jahr spielst du plötzlich nicht mehr die Rolle, die du vorher gespielt hast, als Aufstiegsheld, als der Zielspieler, der er war. Plötzlich spielt Bielefeld unter Kramer einen ganz anderen Fußball, beweglicher und so. Und du bist der Spieler, der von der Bank kommt, maximal. Aber du weißt, es sind noch 6, 7, 8 Bundesligaspiele, um sich anständig aus dieser Karriere auf der Alm bei Arminia Bielefeld zu verabschieden. Und jetzt wird es so sein, das war, wenn es ganz schlecht gelaufen ist, und danach sieht es im Moment aus, das letzte Spiel von ihm, von Fabian Klos, von der Vereinslegende Fabian Klos, für Arminia Bielefeld gewesen sein. Und das ist natürlich der vielleicht traurigste Abgang dieser Saison.
An der Stelle sei auch noch angemerkt, ebenfalls an diesem Wochenende, es gab ja irgendwie so 5 bis 10 Minuten in der Bundesliga-Konferenz, da dachte man, gucke ich hier gerade den Royal Rumble? Du hast ja wirklich nur noch Verletzungen und Verletzungspausen. Marco Meierhöfer von Fürth, auch ganz übel in einen Zweikampf geraten mit, wie hieß er, ich wollte eher sagen Hügge, aber das Hügge? War nun wirklich alles andere als Hügge.
Von
Frankfurt. Ganz übel sich den Fußknöchel gebrochen. Diese Szene, wenn der Fuß dann so ganz seltsam absteht, das erinnerte mich an ein privates Spiel auf dem Knacki. Du kennst den Platz, Lukas, in Kastrop.
Da war der Name Programm, ne?
Ja, aber wirklich, das muss wahrscheinlich schon bald 10 Jahre her sein. Mein Kumpel Marc, ein hervorragender Sechser,
Kanada, mit dem ich wahnsinnig gerne gespielt habe, der ist vor mir in dem Falle gerade auf der linken Außenbahn gelaufen und dann plötzlich fällt er hin ohne Fremdeinwirkung und schreit, aber so wirklich schreit, dass ich dachte, er macht einen Spaß, er imitiert übertrieben einen Italiener oder Neymar und man lacht und denkt, okay, was hat er denn da jetzt für eine Aktion gemacht? Ich meine, ist ja Hobbyfußball, da lässt man sich ja so manchen Blödsinn einfallen und bin der Erste, der hinter ihm ist und dann sehe ich, wie er da liegt und dann sehe ich diesen Fuß, der in so einem ganz unnatürlichen Winkel absteht und fürchterlich, ich weiß, an dem Tag gab es eins, zwei, die danach nie wieder gekommen sind, die sogar aufgehört haben, Fußball zu spielen, weil sie diese Verletzung gesehen haben. Das hat die so tief erschüttert. Erschrecklich. Also deswegen auch dem eine möglichst gute Genesung, auf dass er wieder Tritt fassen möge.
Das sind interessanterweise exakt meine beiden schweren Verletzungen, die ich beim Fußball oder vom Fußball davongetragen habe. Einmal die schwere Gesichtsschädelfraktur. Und auf der anderen Seite, dass es war auf einem noch morgennassen Platz in Zehlendorf in Berlin 2008. Ich habe links außen gespielt, langer Ball, ich laufe und ich hatte aber Sambas an.
Ja.
Und bin komplett gerutscht und komme halt auf den rechten Fuß und der bricht so nach innen weg. Und dann liegst du da und du hast unfassbare Schmerzen. Und du guckst dir, wie so ist so eine außerkörperliche Grenzerfahrung. Du guckst dir den Fuß an und er ist halt so. Der guckt dich halt zurück an. Oh. Aber so sollte einfach nicht so sein. Und es ist ganz furchtbar. Und ich habe danach 4 Jahre nicht gespielt, weil ich nicht mehr konnte.
Krass.
Wollte, weil ich so derartige Angst hatte. Also nach dem Schädelbruch hatte ich sehr lange Angst, wieder zum Kopfball zu gehen.
Ja.
Aber nach dieser Sprunggelenksache hatte ich überhaupt Angst. Da wussten wir auch nicht, kann ich nochmal so laufen wie vorher?
Ja,
weil die Profis werden natürlich komplett anders verarztet.
Ja, ja.
Aber wenn du da so normaler, gesetzlich versicherter Popanz bist, dann ist es natürlich umso schwerer mit der Reha und so. Und dann habe ich 4 Jahre gebraucht, um wieder ins Spiel zu kommen, weil davon erholst du dich nicht so leicht. Und was viel länger bleibt, ist das im Kopf.
Genau, ja, und mein Kumpel Marc tatsächlich, der ist, weil du gerade sagst, dass Profifußballer anders versorgt werden als gesetzlich Krankenversicherte. Mein Kumpel Marc ist tatsächlich auch nie wieder so auf die Beine gekommen. Also der kann mit Mühe und Not mal ein paar Meter joggen. Und das ist leider die Folge, die es dann halt auch manchmal nach sich zieht.
Wollen wir hinten raus noch so einen leicht schönen Touch?
Ja, ich wollte genau sagen, lass uns doch mit einem Highlight rausgehen.
Lass uns mal als allererstes allen Fans von Eintracht Frankfurt und natürlich auch allen Fans vom Fußball ganz allgemein viel Spaß wünschen am Donnerstag zum Spiel der Spiele. 250.000 Kartenbestellungen hat es gegeben für Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona.
Geil.
Oder?
Einfach geil. Das ist einfach, aber wie gesagt, gerade, ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt, gerade mit Eintracht Frankfurt verbinde ich halt wirklich den Zauber des Europapokals für den durchschnittlichen Fan, ne, nochmal Lazio, Inter, jetzt Barcelona. Da spürt man sich noch selbst.
Ja. Da spürt man sich noch selbst.
Ja, aber es ist ja so. Du hast halt eben nicht diese scheiß Laufkundschaft in der Champions League, wo du sagst, ja, dann kommt halt heute Inter, dann kommt morgen Barcelona und dann kommt halt eben Paris und das war's, sondern da hast du wirklich noch richtig Bock.
Ja.
Und das siehst du ja eben genau daran.
Und wir wollen natürlich den MML-Ballermann-Hit für den Sommer. Der Sommer kommt bald. Wir brauchen den Ballermann-Hit. Der muss fertig gemacht werden. Lukas, vielleicht zur Erklärung nochmal, hat ja auf Mallorca gesessen, fühlte sich inspiriert, einen Ballermann-Hit zu spielen und zu singen. Ich weiß nicht, haben wir ihn vorliegen? Können wir mal reinhören?
Dann komm, einsteigen, mitfahren, die nächste Fahrt geht rückwärts. Und nu, Micky Kruse mit, ich bin der Ballermann.
Du wisst, ich bin kein Engel, hab noch einen Rucksack in Berlin.
In Berlin!
Dafür kennt ihr meinen Schwengel und der reicht bis nach Turin.
Nach Turin!
Ich bin nicht Müller oder Schweini,
no.
Nicht Erling oder Can. Aber wenn ihr mir den Ball gebt, zeig ich euch, was ich kann. Die anderen sind zwar schneller, das weiß doch jedes Kind. Doch ich ess ein Glas Nutella und mach die Dinger blind. Ich bin der Strafraumschlingel,
Spiel nur noch für Geld. Geh doch mal raus, ihr müsst doch mal aus.
Aber ihr merkt jetzt, es geht. Aber ihr merkt jetzt, das große Problem an diesem Song ist, es geht jetzt immer weiter. Es steigert sich immer, steigert. Ja. Wir haben keinen Refrain. Ja, keinen Refrain.
Ja, da muss jetzt mal wirklich da auch mal wieder die MML-Community auch mal tätig werden.
So ist
unter
das?
Dem Motto: Vogelsang abwürgen. Ne?
Ja.
Also
ja,
es ist quasi eine, also im Grunde genommen, es ist eine, also dieser Refrain könnte eine Umarmung sein, die in einem Schwitzkasten mündet.
Ja.
So, damit er einfach Ruhe gibt. So, ein Refrain für Lukas. Unter dem Motto, ein nicht wie ein Song für Oslo, sondern ein Refrain für Lukas.
Ich bin im Moment, ich war ja nicht untätig, auf dem, im Moment bin ich so ein bisschen auf dem Trichter.
Ist leider nicht
untätig. Der Refrain muss eigentlich sein, auf Fuchs, du hast die Gans gestohlen.
Ja.
Max, du hast das Geld verloren, gib es wieder her.
Mhm.
So in die Richtung. Also es ist alles möglich.
Ja. Also vielleicht habt ihr andere Vorschläge. Wir brauchen auf jeden Fall einen Refrain, der ins Ohr geht, und schickt uns einfach eure Textvorschläge bei Insta oder an hallo@fußballmml.de. Man muss dazu sagen, es ist bald Sommer, es ist bald Mallorca-Zeit.
Ja.
Ich habe einen Freund, Markus Biele, der hat ein eigenes Musiklabel mit Is Besser. Also wir haben da tatsächlich auch den ein oder anderen Kontakt.
Da ist was möglich.
Und seitdem ich am Wochenende ja jetzt auch mit Materia eine Bromance
ja,
habe.
Natürlich,
kann man ja,
natürlich, stimmt.
Also sorry,
ja.
Ne, kann man ja auch nochmal gucken, ob man auch in die Richtung nochmal geht.
Absolut.
Also Textvorschläge bitte für den MML-Ballermann-Hit für den Sommer. Vielleicht treten wir dann auch, wie einst Wetten, das in der großen Stierkampf-Arena in Mallorca auf, oder?
Ja, natürlich. Ist das
oder?
Wahrscheinlich.
Ja. So, warum denn
aber
nicht?
Es ist auch so typisch Fußball-MML, weil ich hatte mich heute Morgen wirklich richtig vorbereitet, weil ich dachte, hinten raus Eintracht Frankfurt, nochmal Kampfansage von Glasner, dann Barcelona unter Xavi, haben sich neu erfunden, beziehungsweise alt erfunden, weil sie das alte Barcelona fast wieder sind, mit Pedri auch. Und Eintracht Frankfurt, wie können sie jetzt gegen dieses Barcelona bestehen, was 4-1 im Klassiko gegen Real Madrid gewonnen hat und so. Richtig viel vorbereitet. Und dann werd ich mir selber reingegrätscht. Ja? Das ist halt auch Fußball. Ich grätsche mittlerweile selber rein, ohne es zu wissen.
Ja.
Weil statt über Barcelona zu reden, ich mich für Mallorca qualifizieren muss.
So ist
also das ist auch Fußball MML. Sag mal, Miggi, weißt du denn eigentlich, wenn eh schon Sommer ist und Ballermann-Hit, was man sich dann noch am besten ins Gesicht und auf die Haut schmiert?
Oh, nee, wieso? Hat er recht. Idee nur. Ja, das ist selbstverständlich. Es ist vegan, tierversuchsfrei, es ist pH-neutral, glaube ich, und ist auch geruchsfrei. Also ist im Unterschied zu meinem Freund Mike Nöcker, der mir hier in der Butze gegenüber sitzt, geruchsfrei.
Ja, aber
auch wenn hier also, aber jeder... Was?
Ja, schaut doch mal kurz rein. Ilielua.com, I-L-I-E-L-U-A.com heißt auf Hawaiianisch frei übersetzt die zweite Haut. Schaut doch mal, wie Sonnencreme auch sein kann.
So. Und das nehmen wir dann alle, wenn
also, wir... Ich kann nur sagen, wenn wir über die zweite Haut sprechen, da haben sie mir, nachdem ich so schön abgenommen habe, haben sie mir 42 Quadratmeter zweite Haut haben sie mir weggeschnitten, damit das einigermaßen straff wieder rüberkommt. Jetzt schaue ich an, ich sehe aus wie hier dieser, wie heißt er da, der Eisenberg da, von dem Fußball-Podcaster, von Fußball-BRD. So, das ist...
naja, ach so. Und wenn... Was? Ihr könnt über alles reden, was ihr wollt.
Nein,
und
du hast du noch 10 Minuten, über alles zu reden, worüber du reden möchtest.
Wenn ich jetzt über den FC St. Pauli, den Erfinder der Haltung im Fußball reden möchte, dann...
Ich muss jetzt ins Barberhaus.
Da ist er wieder, der Barberpapa.
Barberpapa geht, okay.
Pass auf, Mike, pass auf. Ich möchte noch abschließend einfach nur sagen, weil ich das Zitat so schön fand von Oliver Glasner, der gesagt hat, als ihnen der FC Barcelona zugelost wurde und sie ja Betis Sevilla aus der Europa League gekegelt hatten, gesagt hat, ich sage mal ganz salopp und provokant, wer gegen den 5. aus der spanischen Liga weiterkommt, kann es auch gegen den 3. schaffen. Einziges Problem, Barcelona ist seit gestern 2.
Tja.
So. Und jetzt du. Und jetzt kommst du.
Nee, also jetzt ist ja auch die Dynamik raus. Dann verweisen wir noch drauf, dass Ole Werner von Ole Werner Bremen ist diese Woche zu Gast beim 16er, unserem Partner-Podcast. Also das sicherlich auch spannend, denn das nächste Spiel, übrigens wirklich jetzt mal zweite Liga, mit in der zweiten sieht man besser. Am nächsten Samstag spielen die ersten sechs der zweiten Liga alle gegeneinander. Also der FC St. Pauli natürlich gegen Werder Bremen, das wissen wir um 13.30 Uhr. Und parallel dazu der FC Schalke gegen den 1. FC Heidenheim und der 1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98. Das sind die ersten sechs der zweiten Liga, die alle, glaube ich, nur zwei Punkte auseinander sind, zwei oder drei Punkte auseinander sind. So oder so super spannend in der zweiten Liga und dementsprechend natürlich Top-Empfehlung.
Ja, wie viel Scheiße wir im Kopf haben in diesem Podcast, wird ja auch klar, dass wir darüber jetzt noch gesprochen haben. Aber das Derby in Berlin ist uns komplett egal.
Weil wir nicht mehr über Hertha reden.
Ja, stimmt. Aber wir müssen. Also ich sage nochmal, ich bin am Wochenende beim Derby, ja, Union gegen Hertha, vor ausverkauftem Haus. Ja, und als BVB-Fan weiß man, was das bedeutet.
In diesem Sinne, feine Woche. Den Daily nicht vergessen, jeden Morgen mit Lena Kassel. Und tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.